Dritten Teil unserer Predigtreihe: In der Ohnmacht zeigt Gott seine Macht. Und da wollen wir heute eben fortfahren. Und wir haben uns dieses Ereignis angeschaut, wie dieser Lahme, der seit über 40 Jahren lahm war, geheilt worden ist. Und wir haben uns in dem ersten Teil angeschaut, dass dieses Wunder, was dort geschehen ist, ein Beweis für die Allmacht Gottes darstellt. Es ist eine Demonstration, dass Gott wahrhaftig ist, dass er lebt und dass er diesen Kranken gesund gemacht hat. Und im zweiten Teil, in der zweiten Predigt, haben wir uns angeschaut, dass Petrus zu der Volksmenge, die sich dort um diesen Lahmen gebildet hat, gepredigt hat. Und er erklärt dieser Volksmenge, dass es Jesus war, der diesen Kranken geheilt hat. In seinem Namen ist er gesund geworden. Und das ist einzig und allein in den Namen Jesu Christi Rettung gibt. Und dass das bereits im Alten Testament verkündigt worden ist. Und Petrus führt es aus. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut. Und heute wollen wir zu dem letzten Teil dieser Predigtreihe kommen. Und wir haben es schon gesehen im kurzen Video. Es erhebt sich Widerstand. Gott äußert seine Macht. Dieser Lahme wird geheilt. Aber es gefällt nicht allen. Widerstand erhebt sich gegen die Botschaft von Christus. In der Ohnmacht zeigt Gott seine Macht, aber das gefällt nicht allen. Und so finden wir hier in unserem Text die erste Verfolgung der Gemeinde Jesu Christi. Die erste Verfolgung der Gemeinde Jesu Christi. Dieser ganze Textzusammenhang, den finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 3, ab Vers 1 bis 4, Vers 22, und heute wollen wir uns den Text aus Kapitel 4, Vers 1 bis 22 anschauen. Schlagt mit mir bitte Gottes Wort auf, Apostelgeschichte, Kapitel 4, ab Vers 1. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000, ihr könnt es auch gerne mitlesen, dass wir ja immer in der gleichen Zeile sind. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus dem hohenpriesterlichen Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in den Namen wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, und beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in den Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen:
entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Bis hierher. Ich möchte diesen Morgen drei Hauptgedanken aus diesem Text hervorheben. Drei Hauptgedanken. Der erste Punkt, verworfene Botschafter. Der zweite Punkt, verworfene Botschaft. Und der dritte Punkt, verkündigte Botschaft. Lasst mich heute Morgen zum ersten Punkt kommen, verworfene Botschafter. Und wir sehen hier, während Petrus und Johannes predigten zu dieser Volksmenge, die dort stand, kamen die Widersacher und ließen sie verhaften. Die Apostel werden verhaftet und werden ins Gefängnis geworfen. Und die erste Verfolgung der Jünger Jesu steht an. Und es fühlt sich irgendwie so verkehrt an. Die Gemeinde ist erst ein paar Wochen alt und schon die erste Verfolgung. Und sie legten Hand an sie. Und sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und es ist nicht die erste und es ist auch nicht die letzte Nacht, in der ein Jünger Jesu im Gefängnis sitzen muss. Aber das ist eine Wahrheit, die Jesus verkündigt hat von vornherein. Es ist aber auch eine Wahrheit, die du und ich nicht gerne hören. Es ist die erste Erfüllung, die der Herr gab bezüglich der Verfolgung. In Johannes 15, Vers 20 lesen wir, dort sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Und Paulus führt das noch weiter aus und bestätigt und bekräftigt diese Wahrheit in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Wahrheit, die Jesus uns vorgestellt hat, wo er seinen Jüngern gelehrt hat. Und es ist eine Wahrheit, die uns nicht schmeckt. Und wir sehen das gleich zu Beginn der Apostelgeschichte. Wir sind Apostelgeschichte 4, die Gemeinde noch ganz jung. Die Botschaft von Jesus wird verkündigt. Aber was sehen wir im gleichen Zug? Widerstand erhebt sich und die Jünger werden eingekerkert. Wir leben als Christen, als Gesamtes gesehen, in einer Zeit des Friedens hier in Europa. Seit dem Zweiten Weltkrieg erleben wir hier in Europa, in Deutschland, keine Verfolgung, zumindest keine Verfolgung in größerem Ausmaß, sicherlich in Einzelfällen, gar keine Frage. Aber wenn wir zurückdenken an die Nazi-Herrschaft, in der viele unserer Glaubensgeschwister verfolgt wurden, auf unterschiedliche Art und Weise, und ich möchte hier einige nennen, die uns geläufig sind, die wir kennen, Dietrich Bonhoeffer, auch ein Wilhelm Busch, Carrie Te Boom, aber auch unter dem Kommunismus, unter Diktatur, ein Richard Wurmbrand und viele, viele Glaubensgeschwister, die in Gefängnissen waren, wo Hand an sie gelegt worden ist. Und wir müssen uns bewusst machen, dass das das Normale ist. Jesus hat gesagt, ihr werdet Verfolgung erleiden. Das steht gar nicht zur Debatte. Es ist immer nur die Frage, wann und wie. Und deswegen möchte ich euch einfach die Aufmerksamkeit darauf ziehen, dass uns bewusst ist, dass das, was wir gerade erleben, auch hier in Deutschland, eine Ausnahme ist. Es ist die Ausnahme von der Regel, dass Christen verfolgt werden. Und wenn wir in die Geschichte sehen, so sehen wir die 2000 Jahre Geschichte Jesu Christi. Es ist eine Geschichte der Verfolgung. Es ist eine Geschichte der Leidenszeit für die Gemeinde. Und wenn sich in unserem Land Widerstand erhebt und die Dinge sich ändern, wenn der Gegenwind rauer wird, sollen wir nicht vergessen, dass das das Normale ist. Das ist das, was Jesus uns verheißen hat. Und vergessen wir nicht, auch wenn wir jetzt in Freiheit leben, wenn wir uns hier treffen können, wenn du von deinem Glauben bezeugen kannst, dass das längst nicht auf der ganzen Welt so ist. Ganz viele Orte auf dieser Welt, ganz viele Geschwister werden wegen ihres Glaubens verfolgt. Auch jetzt, heute Morgen, in diesem Augenblick, weil sie Jesus verkündigen. Und das ist die Regel, liebe Geschwister. Ich weiß, das hören wir nicht gerne, das hörst du nicht gerne, das höre ich nicht gerne. Aber Jesus hat es verheißen, sie werden euch verfolgen. Haben sie mich verworfen, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf meine Worte argwöhnisch geachtet, werden sie auch auf das eure argwöhnisch achten. Und so sehen wir, es erfüllt sich. Es erfüllt sich und zwar sehr präzise und sehr zügig. Vers 5, und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis. Aber wer waren diese Leute, die Apostel ablehnten, denen es nicht gefallen hat, was sie dort verkündigten? Und wir sehen hier als erstes die Priester und die Pharisäer. Und diese Gruppe, sie steht für die religiöse Intoleranz. Das waren selbstgerechte, hochmütige Menschen, die sehr viel von sich selber hielten, sich dachten von sich selbst, dass sie Gott gefielen in dem, was sie tun, wie sie lebten, und lehnten die anderen Menschen ab. Wir sehen, dass diese Menschen aufgebracht waren, dass die Menschen die Apostel abgelehnt haben. Aber da war noch eine zweite Gruppe zugegen, der Hauptmann des Tempels. Wir können es auch die politische Anfeindung nennen, wenn die Menschen um uns herum, wenn ihnen das nicht gefällt, was wir von Jesus, diese Botschaft von Jesus verkündigen. Politische Anfeindung. Und da waren zu guter Letzt auch noch die Sadduzäer dabei. Die Sadduzäer, sie stehen für rationalistischen, unbegründeten Unglauben. Die Sadduzäer, sie waren bekanntlich für die Bibelkritik, die Liberalen, die modernen Theologen, die Vordenker der Vorzeit. Widerstand erhebt sich und plötzlich stehen alle diese Leute da und legen Hand an die Apostel. Und Spurgeon sagt zu dieser Stelle und zieht eine Parallele in unsere Zeit hinein. Spurgeon sagt, die Sadduzäer waren bekanntlich die Bibelkritiker, die Liberalen, die modernen Theologen, die Vordenker dieser Zeit. Wenn sie nach bitterem Spott, nach Sarkasmus und Grausamkeit suchen, so kann ich ihnen diese Leute, die Gottes Wort nicht so genau nahmen, empfehlen. Sie geben sich jedem gegenüber ausgesprochen liberal, außer natürlich gegenüber diejenigen, die die Wahrheit vertreten. Für diese haben sie einen ungeheuren Vorrat an konzentrierter Bitterkeit übrig, die Wermut und Galle bei Weitem übertrifft. Sie sind so liberal gegenüber ihr Lehre verbreitenden Brüdern, dass ihnen kein bisschen Toleranz mehr für die Evangelikalen übrig bleibt. Und genau das leben wir auch in unserer Gesellschaft. Der Gegenwind für uns Christen nimmt zu. Überall wird von Toleranz gesprochen. Man muss alles tolerieren. Jeder, was er denkt, jede Ideologie, alles, was aufkommt. Aber die christliche christliche Lehre, für die hat man keine Akzeptanz übrig. Die darf man nicht tolerieren. Diese Lehre ist radikal. Und Jesus hat es gesagt in Johannes 15, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Jesus hat es ganz klar gesagt. Hier ist ein großer Unterschied. Die Welt, wie die Welt denkt, wie sie tickt, welche Lehre die Welt hat, und auf der anderen Seite die Gemeinde Jesu Christi. Die Welt hasst euch. Ich sage das euch im Voraus. Wundert euch darüber nicht, wenn die Welt euch hassen wird. Die Gemeinde lebt in der Welt. Wir leben in dieser Welt. Und wir haben auch einen Auftrag an dieser Welt. Aber die Gemeinde ist nicht von dieser Welt. Und deswegen soll sich die Gemeinde von dieser Welt auch klar und deutlich unterscheiden. Und diese Tatsache bringt die Nachfolger Jesu Christi in ein Spannungsverhältnis. in ein Spannungsverhältnis, dass, wenn wir die Botschaft von Jesus verkündigen, uns Verfolgung und Widerstand entgegenweht. Wenn wir heute sagen, dass Gott Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen hat, wenn wir sagen, dass eine Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht, wenn wir sagen, dass Kinder einen Vater und eine Mutter brauchen, wenn wir sagen, dass wir keine gleichgeschlechtlichen Paare segnen, wenn wir sagen, dass jeder seine Identität allein von Gott geschenkt bekommen hat und wir daher jede Transideologie ablehnen, wenn wir heute sagen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dass es nicht viele Götter gibt, dass es nicht viele Wege zu Gott gibt, sondern nur einen Weg, Jesus Christus, der Sünde vergeben kann, dann kannst du nicht mit Toleranz rechnen. Dann ist diese Lehre radikal und es wird automatisch Spannung mit sich bringen. Es wird Widerstand mit sich bringen. Und deswegen sollten wir vernünftig sein, Realisten sein und mit Widerstand rechnen. Und Petrus sagt zu seinen Zuhörern, wundert euch nicht, wenn ihr Widerstand erlebt. Das ist was ganz Natürliches. Lasst es euch nicht befremdlich sein. Und wir müssen uns diese Wahrheit immer wieder vor Augen stellen, gerade weil wir in einer Zeit leben oder aus einer Zeit herauskommen, wo wir lange Zeit in Frieden gelebt haben, wo wir keinen Widerstand erlebt haben, wo kein Gegenwind da war, wo wir diese Botschaft verkündigen konnten, ohne dass wir dafür irgendwelche Konsequenzen haben konnten. Aber liebe Geschwister, die Zeiten ändern sich. Der Gegenwind wird rauer, wir merken das. Wenn ihr die Welt hineinschaut, wenn ihr in den Mainstream hineinschaut, wenn ihr reinschaut, was gelehrt wird, und zwar von allen drei Gruppen, von den religiösen Leuten, von der politischen Mehrheit, dann müssen wir sagen, dass die Zeiten sich ändern. Und es ist gut, wenn wir damit rechnen, dass sich das erfüllt, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat. Wenn sie euch ablehnen, wenn sie mich abgelehnt haben, werden sie auch euch ablehnen. Spannung in dieser Welt. Und damit musst du rechnen, wenn du Jesus nachfolgst. Was ist der Grund für die Verwerfung? Was haben die Apostel getan, dass sie verworfen wurden? Was haben sie denn angerichtet, dass sie ins Gefängnis gebracht worden sind? Und in Vers 8 und Vers 9 haben wir es gelesen, wegen einer Wohltat an einem kranken Menschen. Das ist der Grund, warum sie ins Gefängnis geworfen worden sind. Wegen einer Wohltat an einem kranken Menschen. Und es ist interessant, dass Petrus das später ausführt in Apostelgeschichte 10, 38 und 39. Da sagt er, dass Jesus durchs Land zog, viele gute Dinge tat, Menschen heilte und so weiter. Und dass er deswegen, wegen diesen Wohltaten, gekreuzigt wurde. Wegen den Wohltaten. Und wir sehen, nachdem die Obersten die Botschafter verworfen haben, verwerfen sie auch die Botschaft selbst. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, die verworfene Botschaft. Der Grund für die Verhaftung ist Vers 2. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Erinnern wir uns kurz zurück in Kapitel 3, Vers 15. Dort haben wir gelesen, dass Petrus in seiner Predigt Folgendes erwähnt. Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und über diese Aussage waren die Pharisäer, die Sadduzäer und der Hauptmann so erbost, das hat sie so erregt, dass sie die Apostel ins Gefängnis geworfen hatten. Das passt überhaupt nicht in ihr Bild, in ihre Theologie, in ihre Lehre hinein. Über 17 Mal lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Nachfolger Jesu Christi die Auferstehung offen und mit Nachdruck bezeugten. In Apostelgeschichte 4, Vers 33, ein paar Verse weiter, dort lesen wir: Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Folgende Stellen sollen uns das kurz veranschaulichen. Wir haben das in der Apostelgeschichte, in der Pfingstpredigt des Petrus, Kapitel 2, Vers 24, Kapitel 2, Vers 30. Wir haben das hier in dieser Rede zweimal, als Petrus zum Volk predigt, bei der Heilung des Gelähmten, Kapitel 3, Vers 14, 15, und dann auch in unserem heutigen Text, Kapitel 4, aber auch in Kapitel 9. Wir sehen, dass als die Apostel zum zweiten Mal von dem Hohen Rat erscheinen müssen, Kapitel 5, Vers 30. Wir sehen das, als Petrus im Gespräch mit Cornelius war, in Kapitel 10, Vers 39. Als Paulus auf seiner ersten Missionsreise in Antiochien war, Kapitel 13. Wir sehen das, dass Paulus diese Wahrheit verkündigt in Athen, Kapitel 17. Wir sehen, dass Paulus das verkündigt vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 23, dass Paulus das verkündigt vor Felix und auch vor Festus und Agrippa, Kapitel 24, 25 und 26. Wir merken, dass die Auferstehung eine zentrale Rolle bei den Christen gespielt hat. Und sehr viele Ausleger im Neuen Testament legen diese Auferstehung aus und deuten hin und bestärken das. Die Auferstehung war eine zentrale Rolle. Denken wir an 1. Korinther 15, wo Paulus einen ganzen Kapitel nur dafür verwendet, aufzuzeigen, dass Jesus auferstanden ist. Und das war aber eine Lehre, die man nicht haben wollte. Genau das wollte man nicht. Man wollte keinen Jesus haben, der auferstanden ist. Wenn Jesus auferstanden ist oder wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es kein Evangelium, dann hätten wir keine Apostel und dann wäre auch dieser Lahme nicht gesund vor ihnen gestanden. Und deswegen verwerfen sie diese Botschaft vom Auferstandenen. Unglaube verwirft die Botschaft von Jesus. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit den Menschen. Sie können damit und wollen damit nichts anfangen. Sie wollen keinen auferstandenen Jesus, weil sie dann diesem Jesus gegenüber verantwortlich sind. Deswegen verwerfen sie diesen Auferstandenen. Jesus bezeugt sich durch diesen Lahmen, aber das wollen die Menschen nicht glauben. Unglaube verwirft die Botschaft. Und es ist interessant, wie Petrus das direkt auf seine Zuhörer anwendet, in Vers 11, wenn ihr in den Text hineinschaut. Petrus sagt ihnen hier sehr direkt: Christus ist der Stein, der von euch, ja, der von euch, den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und Petrus zitiert hier einen Psalm, den Psalm 118, Vers 22. Und Petrus macht die Anwendung und sagt: der Stein, der verworfen wird, ihr seid die Bauleute und Christus ist der Stein. Ihr habt Christus verworfen. Ihr wollt Jesus nicht. Und im Vers 12 sagt Petrus, was sie verworfen haben, welche Botschaft das ist. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt nur einen Namen und dieser Name ist exklusiv. Jesus Christus. Es gibt keinen zweiten Weg, es gibt nicht andere Wege, wie du dein Seelenheil bekommst, wie du von deinen Sünden gerettet wirst, wie du wieder eine Beziehung mit Gott haben kannst, nur in den Namen Jesus Christus. Und genau diesen Namen, diesen Jesus Christus, diese Person haben sie verworfen. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass uns Sünde verurteilt, dass uns Sünde von Gott trennt und dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Tut Buße und bekehrt euch.
tut Buße und bekehrt euch. Und dieser Vers 12, der gilt auch in unsere Zeit hinein. Es gibt keinen anderen Namen, es gibt keinen anderen, in dem wir das Heil haben, als in Jesus Christus. Egal, was die Welt heute predigt, was sie lehrt, welche Ideologien heute geläufig sind, es gibt nur diesen einen Namen. Dieser Name Jesu Christi ist exklusiv. Aber genau der wird verworfen. Und wenn Jesus verworfen wird, die Person Jesu verworfen wird, wird auch seine Lehre verworfen. Dass Ehebruch, Mord und Bosheit und Gehässigkeit und Hass verurteilt wird. Dass Jesus daran kein gutes Haar lässt. Und wenn sie das ablehnen, dann lehnen sie im gleichen Zug auch das andere ab. Die Liebe, Barmherzigkeit, die Mitleid, die Freundlichkeit, die gegenseitige Annahme, die Jesus gelehrt hat. Das ist die Botschaft, die abgelehnt wird. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber die Menschen wollen das nicht. Sie haben in Johannes 19, Vers 15 gesagt, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Wir wollen so einen Jesus nicht. Er passt nicht in unser Denken hinein. Und schaut mal, was für ein Kontrast. Die Welt lehnt diesen Jesus ab. Die Welt lehnt die Apostel ab. Und sie lehnt auch die Botschaft ab, die Jesus verkündigt hat. In Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Schaut mal, was das für ein Kontrast ist. Was die Welt hier ablehnt, durch ihren Unglauben, sie wollen so einen Jesus nicht. Und dann bleibt ihnen nur das übrig, das, was die Sünde hervorbringt, das, was die Sünde provoziert, Hass, Bosheit, Ehebruch, Trennung, Mord, Leid, Schmerz. Dafür entscheidet sich die Menschheit. Verworfene Botschafter und eine verworfene Botschaft. Das erfuhr auch Paul Schneider. Er war ein evangelischer Pfarrer, der sehr früh mit der Nazi-Diktatur in Konflikt kam, weil er die klare Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, verkündigte. Er wurde mehrmals verhaftet und landete schlussendlich im KZ Buchenwald. Und auch dort schwieg er nicht. Er betete laut für seine Mitgefangenen und hielt Morgenandacht. Und das brachte ihm die Bunkerzelle ein, wo er geschlagen und gefoltert wird. Und ein Mithäftling erzählt, wie er am Leben verzweifelt und ohne Hoffnung auf dem Appellplatz stand. Und er starrte auf diesen elektrischen Zaun, dort hineinzurennen, um dem Leben ein Ende zu machen, diesem ganzen Elend, dieser Hoffnungslosigkeit, einfach vorbei, aus, einfach dem Leben ein Ende setzen. Da tönte es laut und vernehmbar aus der schrecklichen Bunkerzelle hinaus. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Weiter kam Paul Schneider nicht. Die Wärter haben ihn mit brutalen Schlägen zum Schweigen gebracht. Aber dieser Mithäftling erzählt, dass dieser Ruf ihm das Leben rettete. Dass in diesem Augenblick durch diesen einen Satz, durch diese Wahrheit, die verkündigt worden ist, Jesus als Retter erkannte. In diesem Namen allein ist Heil. Monate später, am Ostermorgen, mit letzter Kraft zieht sich Paul Schneider zu den Gitterstäben hoch und ruft, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht. Wieder schlugen ihn die Wärter brutal zusammen. Am 18. Juli 1939 war Paul Schneider tot. Er wurde vergiftet.
Er wurde nur 41 Jahre alt. Die Botschafter kann man wegsperren. Die Botschaft kann man verwerfen. Aber die Botschaft wird trotzdem verkündigt. Das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Die Botschaft wird trotzdem verkündigt. Verkündigt der Botschaft. Wieder eine Verheißung, die der Herr uns gegeben hat. Matthäus 10, Vers 10 bis 18. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen und werden sie euch geiseln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Also Jesus sagt, ihr werdet verfolgt werden, ja, ihr werdet vor Gerichte gestellt werden, vor Königen, vor Synagogen, vor Ratsherren und Königen. Aber ich werde diese Dinge benutzen, um Zeugnis zu geben. Zeugnis von der Wahrheit, dass diese Botschaft von Jesus verkündigt wird. Und was sehen wir? Hier sehen wir die erste Erfüllung von dieser Verheißung. Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin, dem höchsten Gericht unter römischer Herrschaft in Israel und geben Zeugnis über den Messias. Und schaut mal, es ist so interessant, Vers 7, die Pharisäer und die Ratsherren, die Obersten in Israel, sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Schon eine sehr interessante Frage, eine sehr spitzfindige Frage, könnten wir sagen. Wussten sie denn nicht, in welchem Namen dieser Lahme gerettet worden ist und geheilt worden ist? Schaut mal, im Vers 2, da haben wir gelesen, sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Sie wussten ganz genau, in welchem Namen dieses Wunder geschehen ist. Aber schaut mal, wie der Feind hier versucht und Widerstand hervorbringt, wie er versucht, euch auch Zeugniskraft zu rauben. In welchen Namen habt ihr das getan? Und jetzt ist die Chance für Petrus und Johannes, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich meine, sie stehen vor dem gleichen Gericht, wo vor ein paar Wochen Jesus verurteilt worden ist, zum Tod am Kreuz. Also da hätte sich noch Petrus und Johannes noch mal überlegen können. Also wollen wir das so scharf predigen? Stehen wir zu diesem Jesus? Oder sagen wir vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube, das war höhere Gewalt. Also eigentlich wollte ich diesem Lahmen nur ein Geldstück geben. Ich bin zu ihm gegangen und plötzlich stand er da. Wisst ihr, das wäre so die perfekte Win-Win-Situation gewesen für die Welt und für die Apostel. Der Rat hätte sagen können, na gut, sie haben Jesus, sie verleugnen Jesus, also können wir sie wieder gehen lassen, die Dinge wären geregelt, in Ordnung. Die Apostel wären wieder zu Hause, müssten keine Strafe mehr riskieren. In welchen Namen habt ihr das getan? Was ist die Antwort von Petrus? Und die Antwort ist so klar. Im Namen Jesu Christi steht dieser gesund vor euch. Jesus war es, der diesen Kranken geheilt hat. Und Petrus führt dann weiter aus, dass eben in diesem Namen allein Rettung geschehen kann. Und guckt mal, wie interessant es ist, dass der Hohe Rat klagt Petrus und Johannes an. Und was macht Petrus? Petrus dreht den Spieß um und er klagt die Obersten von Israel an. Er sagt, ihr habt diesen Jesus verworfen. Tut Buße und bekehrt euch. Klar bekennen. Sie haben sich nicht weggeduckt. Sie haben nicht ihre eigene Haut retten wollen. Und hier erfüllt sich wieder eine Verheißung, die der Herr gegeben hat. in Zeiten der Verfolgung. Matthäus 13, Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, das haben wir hier mit Petrus und Johannes, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Ist das nicht interessant, was Jesus den Jüngern versprochen hat? Guckt mal, das und das und das wird geschehen. Und jetzt sehen wir die erste Verfolgung. Und es erfüllt sich buchstäblich, Wort für Wort, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist wird für euch reden. Und in Vers 8 steht, da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt. Ist das nicht interessant, das zu sehen? Verworfene Botschafter. Aber wie Gott diese Botschafter gebraucht, auf der Anklagebank, um die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Einzige ist, der retten kann. Und das wissen diese Obern. Sie wissen, dass die Botschaft, das, was die Jünger hier predigen und verkündigen, dass das wahr ist. Sie wissen, dass Jesus lebt. Und sie haben auch diesen Beweis, dass der Lahme vor ihnen steht. Und sie sagen es selbst, wir können es nicht leugnen. Wir haben keine Handhabe. Sie wissen, dass das stimmt, was Petrus und Johannes sagt, was sie bezeugen. Und wisst ihr, das ist der Punkt, anstatt dass sich diese Männer fragen, wie kann es sein, dass solche ungebildeten Leute wie Petrus und Johannes, darauf sind sie nämlich gekommen, so wie Petrus redet, wie Petrus plötzlich Psalm 118 zitiert, Vers 22, und die Anwendung direkt auf die Zuhörer anwendet und sagt, ihr seid es, die Jesus verworfen haben. Da standen diese Pharisäer, Sadduzäer, die Hohenpriester, dachte, ey, was sind das für Menschen? Die sind doch ungebildet, ungelehrt. Und plötzlich diese theologischen Wahrheiten, die Petrus da raushaut. Und dann lesen wir auch in solch einer Freimütigkeit. Und sie erkannten, diese Männer sind ganz anders. Und sie hätten sich doch die Frage stellen können, wie kann das sein? Das sind doch einfache Galiläer. Was ist mit ihnen passiert? Aber nein, wir merken hier wieder, dass der Unglaube das verwirft. Und sie sind nur auf eins fokussiert, wie können sie die Apostel mundtot machen? Sie können ihnen keine Strafe auferlegen, weil das ganze Volk Gott verherrlichte über das, was geschehen war. Aber sie drohen ihnen, und Vers 17, sie sagen ihnen, sie sollen überhaupt nicht mehr im Namen Jesu reden, predigen oder lehren. Sie verbieten ihnen das. Und schaut mal, was Petrus sagt, Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus stand da und sagte, ey, tut mir leid, das, was ihr von mir fordert, das können wir nicht tun. Wir können nicht schweigen. Es ist uns unmöglich. Ich kann meinen Mund nicht zulassen. Ich muss das verkündigen, was ich gesehen und gehört habe, das, was ich erlebt habe. Und es würde auch dem widersprechen, diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Petrus und Johannes sagt hier, das können wir nicht tun. Es ist unmöglich, dass wir diese Wahrheit für uns behalten. Es ist unmöglich, dass das, was geschehen ist, dass wir davon kein Zeugnis ablegen. Und ich möchte dich jetzt fragen, ist es dir möglich, von diesem Jesus zu schweigen? Und das ist eine zweite Botschaft, die heute Morgen hier in den Raum gestellt wird und sehr unangenehm ist. Für uns, für mich, aber auch für euch bestimmt, ist es uns möglich, von Jesus zu schweigen? Petrus sagt, ich kann nicht schweigen.
weil ich erlebt habe, wie Jesus mich gerettet hat, wie er meine Schuld vergeben hat, wie ich gesehen habe, was Jesus alles getan hat, seine ganzen Wundertaten, auch jetzt dieser Lahme. Ich kann nicht schweigen, weil ich weiß, dass das Wahrheit ist. Und ich weiß, dass es nur diese einzige Möglichkeit gibt, für Menschen errettet zu werden, einzig und allein in den Namen Jesu Christi. Ich kann nicht schweigen. Die Frage stellt sich vielleicht heute Morgen für uns, warum können wir so oft schweigen? Hast du das nicht erlebt, dass du verändert worden bist? Dass Gott in deine Kraftlosigkeit eingegriffen hat und dir Kraft geschenkt hat, der Sünde zu widerstehen? Hast du das nicht erlebt, dass Jesus dir Hoffnung gegeben hat in deinem Leben? Ein Sinn, ein Ziel, eine Ausrichtung? Warum kannst du schweigen? Eine sehr berechtigte Frage. Warum fehlt uns häufig diese Freimütigkeit, wie wir sie in Vers 13 lesen, über Jesus zu reden? Und ich bin davon überzeugt, dass wir, du und ich, nicht vor dem Hohen Rat stehen. Also keiner von uns steht irgendwie vor Gericht und müsste sich dort verantworten wie Petrus und Johannes, warum sie das lehren, was sie lehren. Warum fehlt uns der Freimut, über Jesus mit unserem Nachbarn zu reden? Mit unseren Familienangehörigen, in der Welt zu verkünden, was die Wahrheit ist, dass sie allein in Jesus Christus gerettet werden, dass wir sonst alles Mögliche, was es heute an Ideologien gibt, ablehnen. Und wir könnten einfach diese Anwendung ziehen und sagen, sei ein mutiger Zeuge für Jesus Christus. Sei wie Paul Schneider, der selbst im KZ seinen Mund nicht halten konnte. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert bei mir nicht, das funktioniert bei dir auch nicht, wenn wir einfach diesen Maßstab aufhängen und sagen, so musst du sein. Das ist eine äußerliche Sache. Ich glaube, dass es ganz woanders anfängt, und zwar, dass es im Herzen anfängt. Und das sehen wir bei einem Petrus, bei einem Johannes, das sehen wir bei einem Paul Schneider, bei einem so vielen Leuten, die mutig standgehalten haben. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem Schatz seines Herzens das Gute hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und es ist eine dritte Wahrheit, die mich in der Vorbereitung sehr getroffen hat. Wenn wir nicht reden, dann ist die Ursache, dass unser Herz nicht voll ist von diesem Jesus. Und ich kann diese Wahrheit nicht leugnen. Es ist so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht beschäftigst du dich zu wenig mit diesem Jesus, in dem einzig und allein das Heil ist. Dass dein Herz nicht voll ist, dass dein Herz dafür nicht brennt. Und dann kriegen wir unseren Mund nicht auf. Deswegen hat es Paul Schneider hat es aufgebracht. Warum? Weil sein Herz voll war von diesem Jesus. Deswegen hat es Wilhelm Busch aufgebracht, weil sein Herz voll war von Jesus Christus. Deswegen haben so viele, Dietrich Bonhoeffer und, ihr Mund aufgebracht, weil ihr Herz voll war. Und das ist eine Wahrheit, die mich ernüchtert. Womit fülle ich mein Herz? Da beginnt es. Das ist der Ausgangspunkt, ob ich wirklich ein treuer, mutiger Zeuge für Christus sein kann oder nicht. Wovon ist dein Herz erfüllt? Was jagst du in deinem Leben nach? Und wir sehen bei Petrus und Johannes, sie waren erfüllt von dieser Wahrheit Jesus Christus. Und sie konnten nicht schweigen. Sie sagen, es ist unmöglich. Unmöglich als Christ, der die Veränderung durch Jesus Christus erlebt hat, zu schweigen. Und Paulus führt diese Tatsache noch aus in Epheser 5, Vers 18 und sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Lasst euch durch den Heiligen Geist erfüllen. Wir sehen hier diesen Zusammenhang, dass Petrus voll Geistes war und dieses Zeugnis abgelegt hat. Der Geist, der Heilige Geist muss in uns wirken, dass wir tapfere, mutige Zeugen sind und diese Wahrheit verkündigen. Und das geschieht daran oder so, dass wir uns erfüllen lassen Ganz konkret, dass wir das Wort Gottes, dass wir uns viel damit beschäftigen, dass wir viel Umgang mit Gottes Wort haben, mit der biblischen Lehre, mit Geschwistern, dass wir christliche Bücher lesen, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir in die Gebetsstunde gehen für die Geschwister, die verfolgt werden, beten, Mittwoch 19.30 Uhr. Dass du erkennst, dass die Freiheit, die du heute hast, nicht selbstverständlich ist und dass es die absolute Ausnahme ist, in 2000 Jahren Gemeinde Jesu. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, mutige Zeugen zu sein, ein Vorbild, die Apostel uns zum Vorbild zu nehmen, dass Jesus auferstanden ist und das, was er lehrt, wahr ist. Und dafür stehe ich hier. Gott hat mich verändert. Gott hat meine Schuld vergeben. Und wisst ihr was? Wenn du Rettung willst, dann nur in den Namen Jesu Christi. Ich möchte noch einmal Paul Schneider zum Wort kommen lassen. Auf einer Beerdigung eines Jugendlichen, der aus der Hitlerjugend stammt, widersprach er einem SS-Mann, dass der Junge nun im Himmel einer Sturmtrupp der SA unter Horst Wessel sei. Paul Schneider widersprach öffentlich, dass es im Himmel so etwas nicht gäbe. Und dann hat er einen Brief erhalten aus Berlin. Und Berlin forderte ihn auf, künftig staatsfeindlicher Äußerungen sich zu enthalten. Und Paul Schneider antwortete so: Ich kann nicht versprechen, staatsfeindlicher Äußerungen zu enthalten, wenn es die Pflicht meines Amtes und christlichen Bekennens mir gebietet. Paul Schneider Gewissen war gefangen im Wort Gottes. Ich könnte mir Luther aufzählen und noch viele, viele mehr. Ist dein Gewissen gefangen in Gottes Wort? Ist dein Herz voll? Und wenn das so ist, dann wirst du ein mutiger Zeuge sein. Wir sehen diese Zusammenhänge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir sehen auch eins, dass wenn wir Zeugen sind, dass die Folgen nicht ausbleiben. Schaut mal in Vers 4. Vers 4, dort haben wir gelesen, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Seht ihr, wie Gott diese Männer, Paulus und Johannes, als Zeugen benutzt? Gegen den Mainstream, gerade in Jerusalem. Und dass es doch Zuhörer gab, die diese Botschaft annahmen, die das glaubten, dass das wahr ist, dass der Heilige Geist sie von Sünde überführt hat und sie dieses Wort annahmen. Dieser KZ-Häftling auf dem Appellplatz im KZ Buchenwald, allein diese Worte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das reicht. Der Heilige Geist kann einen Satz Wahrheit gebrauchen, um Menschen zum wahren Glauben zu führen. Ich möchte nun zum Schluss kommen. Wir haben diese Geschichte angeschaut in Apostelgeschichte 3, wie Gott in Jesus Christus diesen Lahmen heilt, wie Gott in der Ohnmacht dieses Menschen seine ganze Macht zeigt. Und in diesen Menschen haben wir uns wiedergefunden, dass wir von Sünde kraftlos sind, dass wir keine Kraft haben, uns Gott zu nähern, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber dass Gott in unsere Ohnmacht hineingreift und das auch in deinem Leben. Und vielleicht hast du das erlebt, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat, dass er dir Hoffnung gegeben hat, dass du eine lebendige Beziehung zu Christus hast. Dann verkündige diese Wahrheit, dass allein in dem Namen Jesu Christi das möglich ist, auch heute. Sei heute ein mutiger Zeuge und schweige nicht. Dass das, was Gott mit dir getan hat, dass das Wahrheit ist. Und dass dieser Auferstandene lebt. Und dass Gott auch heute noch seine Macht in deinem Leben und in dem Leben anderer Menschen zeigt und offenbaren möchte. Amen.